This is CKCU Literary News.
Welcome to the Literary Echo, a regular program on contemporary literature written in German. Here are your hosts, Hans-George Ruprecht and Helmut Sobel.
In unserer Sendereihe Das Gedicht des Monats fragen wir uns heute mit Friederike Mayröcker, was brauchst du? Denn das ist der Titel eines ihrer Gedichte, das wir besprechen wollen. Ich werde es mal vorlesen, Helmut, ja?
Ja, mach nur.
Was brauchst du? Von Friederike Mayröcker. Was brauchst du? Einen Baum, ein Haus zu ermessen, wie groß, wie klein das Leben als Mensch, wie groß, wie klein, wenn du aufblickst zur Krone, dich verlierst in grüner, üppiger Schönheit, wie groß, wie klein, bedenkst du, wie kurz dein Leben, vergleichst du es mit dem Leben der Bäume. Du brauchst einen Baum, du brauchst ein Haus, keines für dich allein, nur einen Winkel, ein Dach zu sitzen, zu denken, zu schlafen, zu träumen, zu schreiben, zu schweigen, zu sehen den Freund, die Gestirne, das Gras, die Blume, den Himmel. Das Gedicht ist Heinz Lunzer gewidmet und es ist nachzulesen in dem Band Notizen auf einem Kamel, Gedichte 1991 bis 1996, erschienen im Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1996. Die bekannte österreichische Schriftstellerin ist 1924 in Wien geboren und ist bekannt geworden durch Gedichtbände wie Blaue Erleuchtungen 1972, In langsamen Blitzen 1974 und dann später Winterglück 1986, Das besessene Alter und so weiter. Auch ihre Prosaarbeiten und Romane haben Beachtung gefunden, so zum Beispiel Minimonster Traumlexikon 1968 bereits, Fast ein Frühling des Markus M. 1976, Die Abschiede 1980, Licht in der Landschaft, Das Herzzerreißende der Dinge 1985 und noch einige Prosaarbeiten mehr. Es gäbe noch eins einzufügen, mit ihrem Lebenspartner Ernst Jandl hat sie auch preisgekrönte Hörstücke verfasst. Friederike Mayröcker ist Mitglied des österreichischen Kunstsenats der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und sie erhielt zahlreiche Preise und bedeutende Auszeichnungen. So zum Beispiel den Theodor-Körner-Preis, den sie mit Ernst Jandl bekam, dann den Georg-Trakl-Preis 1982, den Anton-Wildgang-Preis und den sehr bedeutenden Ehrenpreis für Wissenschaft und Kunst der Republik Österreich. Ist im Grunde ein Ehrenzeichen, das sie bekam. Mhm. Und dann 2001 den Georg-Büchner-Preis.
Ja, Helmut. Und dann könnte man auch anschließen noch etliche bedeutende Preise, eben für Lyrik, nicht da? Hermann Lenz, Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik im Jahr 2010 und so. Also erstaunlich ist, dass ihr Erfolg als Lyrikerin ist wirklich ungebrochen über ein halbes Jahrhundert hinweg. Sie hat natürlich in dieser Zeit eine Wandlung durchgemacht. Sie sagt, ihre Lyrik war in den ersten Jahren sehr experimentell und da hat sie also eine eigene Diktion entwickelt. Aber jetzt im Alter lag sie von sich in einem Interview mit der österreichischen Zeitung Der Standard, zitiere, ich bin in meinem Schreiben nur auf der Suche nach konkreten Dingen. Mein Schreiben wird immer konkreter und im Konkreten immer radikaler.
Sie hat, glaube ich, auch mal gesagt in diesem Zusammenhang, dass sie von außen nach innen denkt, nicht wahr? Aber der erste Ansatzpunkt ist immer das Außenstehende, Außenliegende. Das haben wir ja auch in einem Gedicht gehört, nicht wahr?
Ja, okay. In eben diesem Interview fällt auch eine ganz interessante Äußerung von ihr über den Antrieb zum Dichten. Sie sagt, man schreibt aus Wehmut, aus Trauer und aus Unglücklichsein. Und ich fand diese Äußerung doch sehr interessant, dass Lyrik irgendwie in ihren Augen eine engere Verbindung mit ja, Melancholie eingeht. Ob das etwas vielleicht Altersbedingtes ist, ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall ist, glaube ich, in Ihrem Werk ein wichtiges Thema, wie auch Kritiker es bemerkt haben, eine Art Standortbestimmung. Von woher komme ich und von woher schreibe ich und wie sehe ich die Welt? Ja? Und dabei verschmilzt sich in Ihrem Schreiben oft Traumhaftes und ganz Konkretes. Und die Frage ist immer manchmal, was ist der Ausgangspunkt? Sie sagte, sie geht auf das Konkrete zu, aber man kann sich auch fragen, war es etwas, was aus der Einbildungskraft hervorgegangen ist oder aus dem Traum? In dem Gedicht hört man es ja auch. Das Träumen ist ja wichtig. Und zum Beispiel in dem Prosaband Das Licht in der Landschaft wird dieses Geflecht des Erträumten und des Gesehenen auch sehr deutlich.
Ja, die Kritiker haben natürlich angemerkt, dass ihre Lyrik etwas Rätselhaftes an sich hat, etwas Unausdeutliches.
Ja, ich glaube, wir hören uns am besten das Gedicht nochmal an. Was brauchst du von Friederike Mayröcker? Was brauchst du? Einen Baum? Ein Haus zu ermessen, wie groß, wie klein das Leben als Mensch, wie groß, wie klein, wenn du aufblickst zur Krone, dich verlierst in grüner, üppiger Schönheit, wie groß, wie klein bedenkst du, wie kurz dein Leben, vergleichst du es mit dem Leben der Bäume. Du brauchst einen Baum, du brauchst ein Haus, keines für dich allein. Nur einen Winkel, ein Dach zu sitzen, zu denken, zu schlafen, zu träumen, zu schreiben, zu schweigen, zu sehen den Freund, die Gestirne, das Gras, die Blume, den Himmel.
At CKCU FM 93.1. This is the Literary Echo, das literarische Echo, aus deutschsprachigen Ländern. Brought to you by the listener-supported radio station of Carleton University in Ottawa.
In diesem Zusammenhang passt es eigentlich recht gut, dass im Surkamp Verlag der Vorspann zum Dokumentarfilm von Carmen Tartarotti zu sehen ist, nämlich unter dem Titel Das Schreiben und das Schweigen. Der Film lief seit Oktober 2010 in deutschen und österreichischen Kinos. Hören wir uns mal an, was da Friederike Mayröcker über ihr Schreiben sagt.
Von der Küche aus sehe ich in ein Fenster hinein, das ich in vielen Gedichten beschrieben habe. Mein erster Blick, wenn ich aufstehe, in dieses Fenster hinein. Das Fenster vis-à-vis etc. Grüne Kekse, rote Kekse, Kopfsalat, Radieschen, Rosen und kleine Geisterpflanzen im Flammenschein, zerschlissene braune Turbane, Fensterlumpen, Aquarien, und Gitterstäbe und andere Ruinen. Mayröcker?
Ich finde es bemerkenswert, wie Sie in diesem Vorspann Ihre visuelle Wahrnehmung betont und ja eigentlich alles in einem Blickwinkel sieht. Das ist ein interessanter Bezug, der auch in anderen Arbeiten von ihr im Vordergrund steht. Denn sie hat ja auch ein Hörstück, ein Radiospiel. Das ist kein Hörspiel, aber einen Beitrag fürs Radio über Picasso gemacht. Sie denkt bildlich, richtig genau, wie eine bildliche Künstlerin.
Ja. In einem Interview sagt sie, ich versprachliche Bilder. Und in einem Spiegelinterview an anderer Stelle vergleicht sie das Dichten mit der Aquarellmalerei, interessanterweise. Also auch hier das Sehen
Das Visuelle tritt in den Vordergrund im Zusammenhang mit Dichten.
Verstehe ich richtig, was du sagst? Ich versprachliche Bilder, so sagt sie.
So hast du das gesagt, ja.
Interessant, nicht? Das, ja. Ich habe das Verb noch so noch nie gehört. Das in Sprache umsetzen bildlicher Kunst.
Ja, sie sagt, sie taucht in Bilder ein und vertieft sich in diesen Bildern, bis sie zur Sprache werden. Mhm. Also so etwa drückt sie sich aus. Mhm. Ja. Ich habe das Gedicht etwas allgemeiner aufgefasst. Und zwar für mich in der ersten Zeile der Baum. Sie sagt, es ist ein Baum. Am Baum kann man ermessen, wie groß, wie klein das menschliche Leben. Und in der nächsten Zeile sagt sie, wie groß, wie klein, wenn du aufblickst zur Krone. Und ich meine, Krone hat hier eine doppelte Bedeutung. Ja, einmal in Bezug auf den Baum, aber Krone auch etwas, ja, man denkt an die königliche Krone. Ich dachte auch, der Baum könnte auch ein Symbol dafür sein, dass das mit menschlichen Sehnsüchten und Wünschen verbunden ist. Man will hoch hinaus, man möchte die Krone erlangen des Lebens. Dieses über sich hinauswachsen wird hier in dem Baum angedeutet.
Ist es nicht auch eine Anspielung auf den Lebensbaum?
Dass man sich kann natürlich auch sein, kann natürlich auch sein. Aber ich meine gerade dieser Griff nach der Krone, ja, der vielleicht die gewisse Vermessenheit damit vom. Und gleich in der nächsten Zeile sagt sie, wenn du aufblickst zur Krone, dich verlierst in grüner, üppiger Schönheit. Und dieses Verb verlieren, ich glaube, das ist auch eine Art Mahnung. Wenn man zu hoch hinaus will, dann könnte man sich auch verlieren. Man kann das auch jetzt in Bezug auf das Dichterische schaffen. Ich weiß nicht, ob da auch eine gewisse Bescheidung anklingt in dieser Zeile in Bezug auf das Dichten. Und dann in den nächsten Zeilen, dann wird das Haus in den Vordergrund gerückt. Und das Haus ist natürlich, es umschließt dich, es bietet Geborgenheit, es ist von Menschen erschaffen, also im Gegensatz zum Baum, spricht hier also das, wie soll ich sagen, das Überschaubare im Leben, ja. Und dann kommen diese ganzen ganz gewöhnlichen Tätigkeiten und Vorgänge im menschlichen Leben vor: Schlafen, Schreiben, Schweigen, Sitzen und so weiter. Hier ist ein Bescheiden, wenn man das so sagen kann, ja. Und ich sehe also irgendwie auch einen Gegensatz, einen symbolischen Gegensatz zwischen dem Haus und dem Baum. Zwei Aspekte des menschlichen Lebens. Und da ist natürlich eine Spannung zwischen diesen beiden Aspekten, ja, das ganze Leben durchzieht. Und in der letzten Zeile, dann kehrt sie wieder zurück zur Natur. Und betont damit auch, dass das alles auch zum menschlichen Leben, zu den Bedürfnissen des Menschen gehört. Ja. Also so hatte ich das etwa mir zusammengereimt.
Ja, ja. Also ich sehe auch ein Spannungsverhältnis, aber ich würde den Bezug zwischen Zeitgebundenheit und Zeitlosigkeit sehen. Mhm. Denn das Leben unter dem Dach mit dem Freund ist eben zeitgebunden, vergänglich. Und das, was man sich unter dem Gestirn und dem Firmament, unter dem Himmel
natürlich
vorstellt, das ist also zeitlos.
Nicht? Da hast du recht, ja.
Und das eigentliche Prinzip, was diesen Bezug sinnvoll erscheinen lässt, ist nach meiner Meinung ein ethisches. Denn ja, dieser der Verzicht auf etwas ist für das lyrische Ich da Voraussetzung zum Schreiben, zum schöpferischen Tun. Eben in einem Ablauf, der mit dem Sitzen, Denken, Träumen beginnt und der sich dann im Sehen auf das Du, auf den Freund konkretisiert. Und unter dem Freund kann man natürlich nicht nur den unmittelbar Anwesenden sich vorstellen, sondern auch viel mehr. Ja, das wär's.
Juwe
were listening to Das Literarische Echo, bringing you literary news, reviews and features from German-speaking countries. Thank you for listening.